Wertes Publikum, nach einer längeren Pause erwartet euch nun die vierte von insgesamt 5 Folgen aus dieser Geschichtsbuchreihe. Heute erzähle ich euch so einiges über Armeen, Kampftaktiken, Burgen und Belagerung. Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr euch denkt, das habe ich doch schon mal gehört, denn ab und zu kommt es vor, dass diese Geschichtsbucheinträge Bezug auf die Zivilisationseinträge nehmen oder sich sogar untereinander zumindest im Detail etwas wiederholen. In jedem Fall gibt es wieder einiges Interessantes zu erfahren und ich freue mich sehr, dass ihr mir dabei zuhören werdet. Ich bedanke mich außerdem für das liebe Feedback, das uns bisher zu dieser Reihe erreicht hat. Ich freue mich nach wie vor sehr darüber, welcher Beliebtheit sich dieses Format insbesondere auch zum Einschlafen erfreut. Ich mache das ja auch selbst übrigens so, nur eben nicht mit unseren eigenen Podcasts, sondern mit den Sternengeschichten von Florian Freistetter, sehr empfehlenswert zum Einschlafen. Bevor ihr euch aber ins Land der Träume begebt, schreibt euch doch eine Notiz in euren Kalender, dass ihr am nächsten Tag mal einen kleinen Blick auf die Fördermöglichkeiten werft, mit denen ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen könnt. Immerhin wollen auch wir in der Zukunft euren geruhsamen Schlaf nicht mit Werbung unterbrechen, daher finanzieren wir uns einzig und allein durch freiwillige Unterstützung. Ihr findet auf unserer Homepage www.startthegamealready.de und in der Folgenbeschreibung all unserer Podcasts die Information dazu, wie das Ganze funktioniert und natürlich auch den direkten Link zu Steady, der Plattform, über die ihr uns unterstützen könnt. Ich bedanke mich bei allen, die dies in Erwägung ziehen und wie immer freue ich mich auch über Feedback zu dieser Folge, mit der es nun direkt losgehen soll. Ich wünsche, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, angenehme Träume, eine gute Fahrt oder viel Spaß beim Putzen, Wäsche aufhängen oder kochen. Armeen der dunklen Zeit. Die germanischen Stämme, die das Römische Reich zu Beginn des Mittelalters überrannten, kämpften in erster Linie zu Fuß mit Äxten und Schwertern. Sie trugen kaum Rüstung, lediglich Helm und Schild. Organisiert waren sie in Kriegshorden unter der Führung eines Ältesten. Sie waren gefürchtete Krieger, doch sie kämpften als wilde, ungeordnete Scharen. Die geordneten und disziplinierten römischen Legionen blieben jahrhundertelang siegreich gegenüber den germanischen Stämmen. Nicht zuletzt, weil emotional geleitete Armeen in der Regel leicht verwundbar sind. Als jedoch die römischen Legionen im untergehenden Römischen Reich immer schwächer wurden, gelang es den germanischen Stämmen, über die Grenze vorzustoßen. Nicht alle germanischen Stämme kämpften zu Fuß. Ausnahmen waren die Goten, die den Umgang mit Pferden erlernten, nachdem sie sich zuvor nördlich des Schwarzen Meeres niedergelassen hatten. Durch den Kontakt mit dem Oströmischen Reich südlich der Donau und den barbarischen Reitern in Asien machten sowohl die West- als auch die Ostgoten Bekanntschaft mit der Kavallerie. In den oströmischen Armeen nahm die Kavallerie wegen der Auseinandersetzung mit berittenen Barbaren, den Parthern und den Persern einen besonderen Stellenwert ein. In den Jahrhunderten nach dem Untergang Roms prallten bei den meisten kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa Fußtruppen aufeinander. Eine Ausnahme mögen die Schlachten Arthurs von Britannien gegen die einfallenden Sachsen gewesen sein, obwohl nicht belegt werden kann, dass seine Erfolge auf dem Einsatz der Kavallerie beruhen. Es ist jedoch möglich, dass Arthur das Vordringen der Sachsen in Britannien 50 Jahre lang dank seiner Kavallerie und geordneter Truppen aufhalten konnte. Eine weitere Ausnahme war die byzantinische Armee, die Nordafrika von den Vandalen zurückeroberte und Italien im 6. Jahrhundert beinahe wieder unter oströmische Herrschaft gebracht hätte. Die Stärke des byzantinischen Heeres jener Zeit lag in der Kavallerie. Die Byzantiner profitierten aber auch von einer überlegenen Führung und einem besonderen Verständnis für Kriegstaktiken, Eigenschaften, an denen es den Barbaren mangelte. In diesen ersten Jahrhunderten wurden Kämpfe von Gruppen ausgetragen, die wohl kaum als Heer bezeichnet werden können. Es waren dieselben Kriegshorden wie zuvor. Gemessen an byzantinischen oder asiatischen Standard waren es kleine Einheiten, die Taktik und Strategie nur in beschränktem Maße anwendeten. Die wichtigsten militärischen Handlungen waren Raubzüge zur Beschaffung von Nahrungsmitteln, Vieh, Waffen und Sklaven. Aggressive Stämme breiteten sich aus, indem sie die Vorrichtung zur Nahrungsmittelherstellung des Feindes zerstörten, ihn auf diese Weise aushungerten und anschließend die Überlebenden als Sklaven nahmen. Eine Schlacht war im Wesentlichen das Aufeinanderprallen kriegerischer Horden, die im Nahkampf mit Äxten und Schwertern fochten. Sie kämpften in undisziplinierten Haufen und nicht in geordneten Formationen, wie sie für die Römer typisch waren. Sie trugen Schild, Helm und Teile einer Rüstung. Üblich war eine Lederrüstung, nur die ältesten und Elitetruppen trugen Kettenhemden. Im frühen 8. Jahrhundert fiel das westgotische Spanien an die islamischen Krieger, von denen viele zur leichten Kavallerie gehörten. Zur gleichen Zeit vermehrten sich die berittenen Überfälle nomadischer Magyaren aus dem ungarischen Flachland auf Westeuropa. Im Jahre 732 gelang es einer fränkischen Infanteriearmee, einen berittenen Überfall von Moslems in der Nähe von Poitiers zu zerschlagen, wodurch die islamische Expansion nach Norden beendet wurde. Karl Martell, Kriegsherr der Franken, war von der maurischen Kavallerie so beeindruckt, dass er damit begann, einen Teil seines Heeres mit Pferden auszustatten. Die Umstrukturierung wurde im weiteren Verlauf des Jahrhunderts unter dem bedeutenden fränkischen König Karl dem Großen fortgesetzt. Die fränkische schwere Kavallerie war der Grundstein für das Aufkommen der berittenen Krieger, der Ritter, die für die mittelalterliche Kriegsführung charakteristisch wurden. 30 Jahre lang führte Karl der Große jährlich Feldzüge durch, die sein Reich vergrößerten. Die fränkische Armee verfügte über Infanterie und gepanzerte Kavallerie. Letztere war Karls wertvollste Waffe und auch diejenige, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog. Die berittenen Krieger konnten sich schnell bewegen und harte Schläge gegen die meist zu Fuß kämpfenden Gegner austeilen. Die Feldzüge Karls des Großen waren Raubzüge, bei denen gebrandschatzt, geplündert, zerstört und der Feind unterworfen wurde. Nur selten traf er auf einen organisierten Gegner. Die Wikinger kämpften ausschließlich zu Fuß. Es war bei ihnen jedoch üblich, dass sie nach dem Landgang Pferde für Überfälle ins entferntere Inland zusammentrieben. Ihre Raubzüge begannen im späten 8. Jahrhundert und endeten im 11. Jahrhundert. Die Nachkommen dieser Wikinger, die Normannen im Nordwesten Frankreichs, übernahmen rasch den Gebrauch von Pferden und zählten zu den erfolgreichsten Kriegern des Hochmittelalters. Zu Anfang des 10. Jahrhunderts begannen auch die Deutschen unter Otto dem I. mit dem Aufbau einer Kavallerie, die eine wirkungsvolle Abwehrwaffe gegen die Raubzüge der Wikinger und die berittenen Überfälle der Barbaren aus dem Osten sein sollte. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts war die schwere Kavallerie ein wichtiger Bestandteil der meisten europäischen Heere geworden. Ausnahmen waren die Armeen der Angelsachsen, der keltischen Länder, also Irland, Wales und Schottland, und von Skandinavien. Armeen des Mittelalters. Die ersten mittelalterlichen Heere bestanden aus kriegerischen Horden, wie es sie bereits in der Antike gegeben hatte. Aus ihnen gingen die Feldheere hervor, die aus den Vasallen eines Lehnsherrn und deren Gefolge bestanden. Die Vasallen waren verpflichtet, jährlich für eine gewisse Zeit Kriegsdienst zu leisten. Anfangs zogen sie gemeinsam mit den Berufssoldaten des Grundherrn für einige Wochen oder Monate in den Krieg. Später erhöhte sich die Zahl der Berufssoldaten und Söldner in den Heeren der Könige und der wohlhabenden Adligen. Gegen Ende dieser Epoche leisteten die Vasallen nicht mehr Kriegsdienst, sondern Abgaben in Form von Geld. Diese Kriegssteuer ermöglichte es den Königen, das ganze Jahr über ein Heer zu unterhalten. Für die Ritter war der Kriegsdienst eine Frage der Pflicht und Ehre. Sie lebten für den Kampf. Ein Erfolg in der Schlacht war der schnellste Weg, um Wohlstand und Anerkennung zu erlangen. Für die Söldner hingegen gehörte das Kämpfen zum Beruf. Häufig verdingten sich die jüngeren Söhne adliger Herren als Berufssoldaten, denn ihnen blieb kaum etwas, nachdem der älteste Sohn das Erbe der Familie angetreten hatte. Auch für die einberufenen Bauern bedeutete der Kriegsdienst einzig allein eine Pflicht und keine Ehre. Im 14. und 15. Jahrhundert traten immer mehr Bürgerliche dem Berufsheer bei, da die Bezahlung in der Regel deutlich über dem lag, was friedlichere Tätigkeiten einbrachten. Außerdem übte die Aussicht auf Beute eine starke Anziehungskraft aus. Stammeskrieger hielten ihrem Häuptling die Treue, solange er sie mit Nahrung und Beute versorgte. Diese Ideale hatten ihre Geltung bis ins Zeitalter des Feudalismus beibehalten. Niederrangige Ritter und Fußknechte brannten darauf, an einem Angriff gegen eine reiche Stadt oder eine Burg teilzunehmen, denn Festungen, die Widerstand leisteten, bargen in der Regel reiche Beute. Ein Soldat konnte durch die Eroberung einer Stadt sein Jahresgehalt vervielfachen. Auch offene Schlachten konnten lukrativ sein. Rüstung und Waffen der Gefallenen konnten verkauft werden, gefangen genommene Ritter brachten Lösegeld ein. Die Armee der Mongolen. Die nomadischen Reitervölker aus der Mongolei erschufen ab dem 12. Jahrhundert mithilfe einer Reihe von militärischen Eroberungszügen, die sich über mehrere Generationen hinzogen, das größte Reich zu Land, das die Welt jemals gesehen hatte. Im Verlauf ihres Eroberungssturms kämpften die Mongolen gegen die meisten anderen Großmächte im mittelalterlichen Asien und Europa und besiegten ihre Feinde fast immer. Das Reich wurde ausschließlich durch militärische Eroberung erweitert, da es sich auf ein Heer stützen konnte, das mit keinem anderen in der Welt zu vergleichen war. Für viele unter ihren Feinden galten die Mongolen als unbesiegbar. Sie zogen sich von ihrem Feldzug in Europa nur deshalb zurück, weil ein Mitglied der Herrscherfamilie gestorben war. Die möglichen Thronanwärter eilten mit ihren Streitkräften in ihre Heimat zurück und sollten nie wiederkehren. Die Mongolen waren nomadische Hirten und Jäger, die die meiste Zeit ihres Lebens auf ihren kleinwüchsigen Steppenpferden verbrachten. Bereits in jungen Jahren wurden sie im Umgang mit Pferden und Pfeil und Bogen unterwiesen, insbesondere mit dem Kompositbogen. Von jedem tauglichen Mann unter 60 Jahren wurde erwartet, an der Jagd und an Feldzügen teilzunehmen. Die Heere der vereinigten mongolischen Stämme setzten sich aus der gesamten männlichen Bevölkerung zusammen. Beim Kampf herrschte strenge militärische Disziplin. Die Beute wurde gemeinsam geborgen. Wurde ein Kamerad in der Schlacht im Stich gelassen, so stand darauf die Todesstrafe. Durch diese Disziplin, die durch eine starke Führungskraft, Informationsdienste und militärische Organisation ergänzt wurde, entwickelten sich die mongolischen Streitkräfte von einem Haufen Reiter zu einem wirklichen Heer. Das mongolische Heer war nach dem Dezimalsystem in Einheiten von 10, 100, 1000 und 10.000 Soldaten aufgeteilt. Diese Zahlen konnten wahrscheinlich aufgrund von Verlusten und Kriegsstrapazen selten eingehalten werden. Die 10.000-Mann-Einheit war die Hauptkampfeinheit und ähnlich wie eine moderne Division darauf ausgelegt, völlig eigenständig einen anhaltenden Kampf zu führen. Einzelne Soldaten konnten sich am besten mit der 1000-Mann-Einheit identifizieren, der sie angehörten. Diese Einheit entspricht damit einem heutigen Regiment. Die ursprünglichen mongolischen Stämme waren mit ihren eigenen 1000-Mann-Einheiten ins Feld gezogen. Die besiegten Heere, wie die der Tartaren und Merkiten, wurden zerschlagen und auf die anderen Einheiten verteilt, damit sie für die Herrscherfamilie keine Bedrohung mehr darstellen konnten. Genghis Khan stellte eine Leibgarde aus 10.000 Mann auf. Diese Elitesoldaten wurden unabhängig der Stammesgrenzen rekrutiert und die Aufnahme in diese Einheit stellte für einen Krieger die höchste Auszeichnung dar. Zu Beginn handelte es sich um eine Art ehrenhafte Geiselnahme. Später wurde die Garde in die Herrscherfamilie eingegliedert und bildete eine der Grundlagen für die wachsende herrschende Klasse. Anfangs erhielten mongolische Soldaten keine andere Bezahlung als ihre Beute. Beförderungen richteten sich nach dem persönlichen Erfolg in der Schlacht. Erst als die schnellen Eroberungen abnahmen, entstand ein neues Soldsystem. Später wurde es für Offiziere möglich, ihren Rang zu vererben. Jeder Soldat nahm mit etwa 5 Pferden an einem Feldzug teil. Er konnte somit sein Pferd rasch wechseln und sich schnell bewegen. Bis zu den mechanisierten Armeen des 20. Jahrhunderts war kein vergleichbares Heer imstande, sich so schnell fortzubewegen wie das der Mongolen. Die Mongolen kämpften hauptsächlich als leichte berittene Bogenschützen, die keine Rüstung trugen und den Kompositbogen einsetzten. Es handelte sich dabei um eine kompakte Waffe mit beeindruckender Reichweite und großer Durchschlagskraft. Sie setzten außerdem Belagerungsingenieure aus China und dem Mittleren Osten ein. Infanterie, Garnisonstruppen und schwere gepanzerte Kavallerie, die mit Lanzen kämpfte, wurden aus den Heeren der unterworfenen Völker rekrutiert. Die mongolischen Heere verließen sich auf ihre Feuerkraft, Beweglichkeit und auf ihren Ruf als unbarmherzige Krieger. Alle ihre Gegner bewegten sich viel langsamer und bedächtiger. Die Mongolen warteten auf die Gelegenheit, eine feindliche Streitmacht auseinandertreiben zu können, um die so entstandenen Truppenteile dann mit schnellen Bogenschüssen zu überwältigen. Sie versuchten, den Feind zu umzingeln oder einzukreisen und dann zur Strecke zu bringen. Die Pferde von berittenen Feinden wurden verwundet, damit die Reiter zu Boden stürzten, wo sie angreifbarer waren. Die leichte Kavallerie der Mongolen konnte einen Angriff durch schwere Kavallerie nicht standhalten. Daher simulierten die mongolischen Krieger eine Flucht, um die Ritter zu einem kräftezehrenden Sturmangriff zu veranlassen, wodurch sie wiederum verwundbarer wurden. Die fliehenden Mongolen kehrten schnell um und jagten den Gegner nun ihrerseits. Sie zeichneten sich dadurch aus, Hinterhalte zu legen und Überraschungsangriffe durchzuführen. Die mongolischen Heerführer verwendeten im großen Umfang Speer und ließen ihre Streitkräfte gleichzeitig vorrücken, um den Feind dann zu überwältigen, wenn er unterlegen war. Eine Taktik der Mongolen war es, Angst und Terror zu verbreiten. Wenn die Bevölkerung einer Stadt nach einer Eroberung niedergemetzelt wurde, dann ergab sich die nächste Stadt mit großer Wahrscheinlichkeit kampflos. Dies bestätigte sich, als beim Anrücken der mongolischen Heere eine Stadt nach der anderen kapitulierte. Kampftaktiken. Mit Fortschreiten des Mittelalters entwickelten sich die Schlachten von Zusammenstößen schlecht organisierter Kriegerscharen zu Gefechten, in denen Taktik und Manövrierkunst eingesetzt wurden. Dies war zum Teil auf die Differenzierung im Heerwesen und die Weiterentwicklung bei den Waffengattungen sowie deren taktischer und strategischer Verwendung zurückzuführen. Die ersten Heere der dunklen Zeit setzten sich aus Horden von Fußsoldaten zusammen. Mit dem Aufkommen schwerer Kavallerie änderte sich dies und die besten Heere bestanden aus Ritterscharen. Fußsoldaten wurden mitgeführt, um feindliches Gebiet zu verwüsten und die schwere Arbeit während einer Belagerung zu leisten. Während der Schlacht drohte den Fußsoldaten von beiden Seiten Gefahr, da die Ritter versuchten, ihre Gegner in einen Nahkampf zu verwickeln. Dies galt besonders zu Anfang dieses Zeitalters, denn die Fußsoldaten waren unausgebildete Bauern, die ihren Feudalherren gegenüber verpflichtet waren, Kriegsdienst zu leisten. Bogenschützen erwiesen sich für die Belagerung ebenfalls als nützlich, liefen jedoch Gefahr, auf dem Schlachtfeld niedergeritten zu werden. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts gelang es den Befehlshabern immer mehr, ihre Ritter zu disziplinieren, sodass ihre Heere sich als gemeinsam kämpfende Einheit verstanden. Im englischen Heer zollten die Ritter den Langbogenschützen nur widerwillig Respekt, nachdem die Bogenschützen ihren Wert auf vielen Schlachtfeldern bewiesen hatten. Die Disziplin besserte sich weiter, als mehr und mehr Ritter gegen Bezahlung und weniger für Ruhm und Ehre kämpften. In Italien wurden die Söldner bekannt für lange Feldzüge, bei denen nicht viel Blut vergossen wurde. Zu dieser Zeit stellten Soldaten aller Ränge Vermögenswerte dar, die nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wurden. Die nach Ruhm strebenden Feudalheere entwickelten sich zu Berufsheeren, die vor allem daran interessiert waren, die Schlacht zu überleben, um ihren Sold ausgeben zu können. Die Kavallerie war üblicherweise in drei Gruppen oder Divisionen unterteilt, die nacheinander in die Schlacht geschickt wurden. Die erste Angriffswelle würde entweder durchbrechen oder die gegnerische Schlachtreihe empfindlich stören und somit den Weg für die zweite oder dritte Angriffswelle bereiten. Ergriff der Gegner einmal die Flucht, begann das wahre Metzeln und Gefangennehmen lohnender Feinde. In der Praxis folgten die Ritter eher ihren persönlichen Plänen als denen des Befehlshabers. Für die Ritter standen Ruhm und Ehre im Vordergrund und deshalb versuchten sie, sich in eine gute Position in der ersten Reihe der vordersten Division zu drängen. Der Gesamtsieg auf dem Schlachtfeld stand hinter der persönlichen Ehre zurück. Sobald der Feind in Sichtweite war, stürmten die Ritter voran und machten somit jeden strategischen Plan zunichte. Gelegentlich ließen die Befehlshaber ihre Ritter absetzen, um sie besser unter Kontrolle zu haben. Dies war gerade bei kleineren Heeren, die sich in einem Aufeinandertreffen berittener Sturmangriffe wenig Hoffnung machen konnten, eine Möglichkeit, ihre Chancen zu verbessern. Abgesessene Ritter erhöhten die Schlagkraft und machten den einfachen Fußtruppen Mut. Die Ritter und die anderen Fußsoldaten verschanzten sich auf dem Schlachtfeld hinter Pfählen oder anderen Konstruktionen, die entworfen wurden, um den Angriffen der Kavallerie die Wucht zu nehmen. Die Schlacht von Crécy im Jahre 1346 ist ein Beispiel für undiszipliniertes Verhalten der Ritter. Das französische Heer verfügte über wesentlich mehr Ritter und war dem englischen Heer damit zahlenmäßig weit überlegen, nämlich 40.000 Einheiten zu 10.000 Einheiten. Die Engländer teilten sich in drei Gruppen mit Langbogenschützen, die von in den Boden gerammten Pfählen geschützt wurden. Zwischen diesen drei Gruppen befanden sich zwei Gruppen abgesessener Ritter. Eine dritte Gruppe abgesessener Ritter diente als Reserve. Der französische König sandte mit Armbrüsten bewaffnete genuesische Armbrustschützen vor, die das unberittene englische Heer angreifen sollten, während er versuchte, seine Ritter in 3 Divisionen zu organisieren. Die Armbrüste waren jedoch feucht geworden und damit unbrauchbar. Sobald die französischen Ritter den Feind erblickten, ignorierten sie die Versuche ihres Königs, eine Schlachtordnung herzustellen und steigerten sich in eine Raserei, indem sie sich mit wilden Schlachtrufen anfeuerten. Mit den Genuesen ungeduldig geworden, befahl der französische König seinen Rittern den Angriff. Diese stürmten los und trampelten dabei die im Weg stehenden Armbrustschützen nieder. Obwohl der Kampf den ganzen Tag andauerte, besiegten die abgesessenen englischen Ritter und Langbogenschützen, die ihre Bogensehnen trocken gehalten hatten, die Franzosen, die wie ein undisziplinierter Haufen kämpften. Gegen Ende des Mittelalters hatte sich die Zahl schwerer Kavallerie auf dem Schlachtfeld auf etwa die gleiche Menge wie die Fernwaffen und Fußtruppen reduziert. Inzwischen war die Sinnlosigkeit eines Angriffs gegen gut formierte und disziplinierte Infanterie immer deutlicher geworden. Die Schlachtordnung hatte sich geändert. Pfähle, Gruben und Schützengräben wurden routinemäßig eingesetzt, um die Heere gegen Angriffe der Kavallerie zu schützen. Bei Angriffen gegen massierte Reihen von Pikenieren und Schützen bzw. Artilleristen blieb nur ein Häufchen gebrochener Männer und Pferde übrig. Die Ritter waren gezwungen, zu Fuß zu kämpfen oder auf eine geeignete Gelegenheit zum Angriff zu warten. Verheerende Sturmangriffe waren immer noch möglich, aber nur, wenn der Feind sich auf dem Rückzug befand, nicht organisiert war oder sich hinter seinem Schutz auf dem Schlachtfeld hervorgewagt hatte. Zur damaligen Zeit bestanden Fernwaffeneinheiten hauptsächlich aus Bogenschützen, die einen von mehreren unterschiedlichen Bogentypen benutzten. Zunächst war dies der Kurzbogen, später wurden die Armbrust und der Langbogen entwickelt. Bogenschützen hatten den Vorteil, dass sie den Feind über eine gewisse Entfernung hinweg verwunden konnten, ohne in Nahkämpfe verwickelt zu werden. Der Wert dieser Truppen war im Altertum wohl bekannt, in der dunklen Zeit ging diese Erkenntnis jedoch zeitweilig verloren. Die Ritter waren im Mittelalter vorherrschend und ihr Ehrenkodex verlangte einen Kampf Mann gegen Mann mit einem ebenbürtigen Feind. Diesen aus der Entfernung mit einem Pfeil zu töten, war für die Ritter unehrenhaft, sodass wenig Anstrengungen unternommen wurden, diese Waffe weiterzuentwickeln und effektiv einzusetzen. Es wurde jedoch immer deutlicher, dass Bogenschützen sowohl bei Belagerung als auch in der Schlacht effektiv und ausgesprochen nützlich waren. Wenn auch widerwillig, schafften immer mehr Heere Platz für sie. Der entscheidende Sieg Wilhelms I. in der Schlacht bei Hastings im Jahre 1066 wurde möglicherweise durch Bogenschützen errungen, obwohl seinen Rittern traditionell die meiste Anerkennung zuteil wird. Die Angelsachsen hielten eine Anhöhe besetzt und bildeten mit ihren Schilden eine geschlossene Front, sodass die Normannen große Schwierigkeiten hatten, durchzubrechen. Einen ganzen Tag lang wogten die Kämpfe vor und zurück. Als die Angelsachsen sich hinter ihrem Schildwall hervorwagten, um die normannischen Bogenschützen anzugreifen, war es ein leichtes, sie zu überrennen. Eine Zeit lang schien es, als müssten die Normannen scheitern. Viele glaubten jedoch, dass die normannischen Bogenschützen die Schlacht entschieden. Ein Zufallstreffer verwundete Harold, den König der Angelsachsen, tödlich und die Schlacht endete kurze Zeit später. Unberittene Bogenschützen kämpften in massierten Formationen von mehreren hundert oder tausend Männern. Aus einer Entfernung von ungefähr 90 Metern abgefeuert, konnten sowohl die Bolzen der Armbrust als auch die Pfeile des Langbogens die Rüstung des Feindes durchdringen. Auf diese Entfernung konnten Bogenschützen individuelle Ziele ins Visier nehmen. Für den Feind waren diese Schäden verheerend, besonders wenn er dem nichts entgegenzusetzen hatte. Im Idealfall zerstörten die Bogenschützen die feindliche Aufstellung, indem sie sie für einige Zeit unter Beschuss nahmen. Der Feind war zwar einigermaßen vor der Kavallerie sicher, wenn er sich hinter Pfählen verschanzte, er konnte jedoch nicht all die anfliegenden Pfeile und Bolzen abwehren. Verließ der Feind seinen Schutz, um die Bogenschützen anzugreifen, traf er auf die gegnerische Kavallerie, die hoffentlich noch rechtzeitig kam, um die Bogenschützen zu retten. Wichen die feindlichen Reihen jedoch nicht von der Stelle, so gerieten sie vielleicht letztendlich doch ins Wanken, sodass die Kavallerie erfolgreich angreifen konnte. In England wurden Bogenschützen besonders gefördert und unterstützt, da die Engländer in Kriegen auf dem Festland zahlenmäßig unterlegen waren. Als die Engländer gelernt hatten, große Kontingente an Bogenschützen sinnvoll einzusetzen, begannen sie in Schlachten siegreich zu sein, selbst wenn sie gewöhnlich zahlenmäßig unterlegen waren. Den Vorteil der Reichweite des Langbogens nutzend, entwickelten die Engländer den Pfeilhagel. Anstatt auf individuelle Ziele zu schießen, schossen die Langbogenschützen großflächig auf die Truppenansammlung des Feindes. Die Langbogenschützen konnten bis zu 6 Schüsse pro Minute abgeben. 3000 langen Bogenschützen konnten also 18.000 Pfeile in eine massierte Aufstellung des Feindes schießen. Die Auswirkungen des Pfeilhagels auf Männer und Pferde war verheerend. Französische Ritter, die im Hundertjährigen Krieg gekämpft hatten, berichteten von dem Lärm, den diese Geschosse in der Luft verursachten, und darüber, dass der Himmel vor lauter Pfeilen schwarz gewesen sei. Auf dem Festland nahmen Armbrustschützen vor allem in der Bürgerwehr und in den Berufsheeren, die von den Städten aufgestellt wurden, eine wichtige Rolle ein. Mit einer minimalen Ausbildung wurde aus einem Armbrustschützen ein kampfstarker Soldat. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erschienen die ersten primitiven Handfeuerwaffen auf dem Schlachtfeld. Wenn diese funktionierten, waren sie weitaus wirkungsvoller als Bögen. Bei dem Einsatz von Bogenschützen bestand die Schwierigkeit darin, diese zu schützen, während sie schossen. Um wirkungsvoll zu sein, mussten die Schützen so nah wie möglich an den Feind herankommen. Die englischen Bogenschützen trugen Pfähle auf das Schlachtfeld, die sie mithilfe von Holzhämmern von der Stelle, von der sie schießen wollten, in die Erde rammten. Diese Pfähle gewährten ihnen einen gewissen Schutz vor der feindlichen Kavallerie. Zur Abwehr von feindlichen Bogenschützen verließen sie sich dabei auf ihre eigene Feuerkraft. Griff der Feind jedoch mit Fußsoldaten an, befanden sie sich eindeutig im Nachteil. Armbrustschützen trugen einen großen Schild, die sogenannte Pavese, in die Schlacht. Dieser Schild war mit Stützen versehen. Sie wurden nebeneinander aufgestellt und bildeten eine Art Wall, hinter dem die Männer sich verschanzen konnten. Gegen Ende dieser Epoche wurden Armbrustschützen und Pikeniere gemeinsam in kombinierten Formationen aufgestellt. Die Piken hielten die feindlichen Nahkampftruppen fern, während die Fernwaffeneinheiten, also Armbrustschützen oder Handfeuerwaffen, auf die feindlichen Reihen feuerten. Diese gemischten Formationen lernten, sich gemeinsam fortzubewegen und anzugreifen. Angesichts einer disziplinierten Truppe von Pikenieren, Armbrustschützen und Arkebusieren musste sich die feindliche Kavallerie zurückziehen. Konnte der Feind dieser Truppe keine eigenen Waffen oder Piken entgegensetzen, war die Schlacht so gut wie verloren. Infanterietaktik. In der dunklen Zeit bestand die Taktik der Fußsoldaten einfach darin, zum Nahkampf überzugehen und aufeinander loszudreschen. Um den Feind aufzuhalten, schleuderten die Franken ihre Äxte, kurz bevor sie in den Nahkampf übergingen. Für den Sieg verließen sich die Krieger auf ihre Stärke und ihre Wildheit. Das Aufkommen von Rittern ließ die Infanterie kurzzeitig ihre Bedeutung in der Schlacht fast völlig verlieren, was zum größten Teil darin begründet war, dass es einfach keine disziplinierte und gut ausgebildete Infanterie gab. Bei den Fußsoldaten der frühmittelalterlichen Heere handelte es sich in erster Linie um Bauern, die nur spärlich mit Waffen ausgerüstet waren und keinerlei Ausbildung erfahren hatten. Die Sachsen und Wikinger entwickelten eine besondere Verteidigungsformation, den sogenannten Schildwall, bei dem die Männer nebeneinander standen und ihre Schilde so zusammenhielten, dass sie eine Barriere bildeten. So konnten sie sich gegen Bogenschützen und Kavallerieschützen, über die ihre eigenen Heere nicht verfügten. In den Gebieten, die nicht über die nötigen Mittel verfügten, um schwere Kavallerie ins Feld zu schicken, wie zum Beispiel in gebirgigen Gegenden wie Schottland und der Schweiz, ebenso wie in den aufstrebenden Städten, lebte die Infanterie wieder auf. Gezwungenermaßen wurden in diesem Gebiet Mittel und Wege gefunden, um schlagkräftige Heere, die über nur sehr wenig oder gar keine Kavallerie verfügten, ins Feld zu schicken. Es stellte sich heraus, dass Pferde Angriffe auf Barrieren aus angespitzten Pfählen oder Speerspitzen verweigerten. Eine disziplinierte Truppe von Speerkämpfern war in der Lage, die schwere Elite-Kavallerie der reicheren Nationen oder Feudalherren aufzuhalten und kostete nur einen Bruchteil dessen, was für eine schwere Kavallerie aufgebracht werden musste. Für die Teilheere, die sogenannten Schiltrons, die Schotten in ihren Unabhängigkeitskriegen gegen Ende des 13. Jahrhunderts einzusetzen begannen, wurde ein Kreis aus Speerträgern gebildet, wie in dem Film Braveheart zu sehen war. Die Schotten hatten herausgefunden, dass die Schiltrons eine effektive Verteidigungsformation waren. Robert Bruce stellte sich den englischen Rittern nur in sumpfigem Gebiet zum Kampf, wobei die schwere Kavallerie erheblich behindert wurde. Die Schweizer wurden durch ihre Kämpfe mit der Pike berühmt. Sie ließen die griechische Phalanx im Wesentlichen wieder aufleben und erwarben große Tüchtigkeit im Kampf mit Stangenwaffen. Die Pikeniere stellten sich im Quadrat auf. Die vier äußeren Reihen hielten ihre Piken fast waagerecht und nur leicht gesenkt. Somit bildeten sie eine effektive Barriere gegen Kavallerie. Die hinteren Reihen setzten mit Hiebklingen versehene Stangenwaffen ein, um den Gegner zu attackieren, sobald dieser zum Nahkampf überging. Die Schweizer übten ihre Kampftechniken so lange, bis sie sich in der Formation relativ schnell fortbewegen konnten. So verwandelten sie eine Verteidigungsformation in eine schlagkräftige Angriffsformation. Den massierten Pikinieren wurden Artillerie entgegengesetzt, die die Reihen der dichten Formation durchpflügte. Diese Technik wurde erstmals erfolgreich von den Spaniern eingesetzt. Die Spanier bekämpften die Pikiniere auch erfolgreich mit Schwertkämpfern, die runde Schilde trugen. Diese waren leicht bewaffnete Männer, die zwischen den Piken hindurchschlüpfen konnten und mit ihren Kurzschwertern angriffen. Ihr Rundschild war ein kleiner, leicht zu handhabender Schild. Gegen Ende des Mittelalters versuchten die Spanier als erste eine Kombination aus Pikinieren, Schwertkämpfern und Arkebusieren in derselben Formation einzusetzen. So wurde eine Streitmacht gebildet, die es mit allen Waffen und unterschiedlichem Gelände sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung aufnehmen konnte. Am Ende dieser Epoche stellten die Spanier so die effektivsten Heere Europas auf. Die Organisation mittelalterlicher Armeen. Verglichen mit den großen nationalen Armeen der Moderne war die Organisation der Feudalheere einfach. Bis zum Ende dieses Zeitalters gab es keine stehenden Regimenter, Divisionen oder Korps. Wurde eine Feudalarmee zusammengerufen, begab sich jeder Vasall mit seinem Gefolge von Rittern, Bogenschützen und Fußsoldaten zum vereinbarten Treffpunkt. Dort angelangt, sammelten sich die Truppen entsprechend ihrer Funktionen im Gefecht. Die Ritter und ihre Knappen marschierten gemeinsam, genau wie es die Bogenschützen und Fußsoldaten taten. Spezialeinheiten, wie zum Beispiel Belagerungsingenieure und die für die Belagerungsartillerie verantwortlichen Soldaten, setzten sich üblicherweise aus Berufssoldaten zusammen, die speziell für einen Feldzug angeheuert wurden. Als die Türken Konstantinopel eroberten, bedienten beispielsweise christliche Söldner die in diesem Feldzug eingesetzte Artillerie. Im Spätmittelalter war der Beruf des Söldners sehr angesehen. Sogenannte Werbeherren stellten Söldnerheere zusammen, die es wohlhabenden Fürsten oder den jeweiligen Städten ermöglichten, eine schlagkräftige Streitmacht aufzustellen. Es gab Söldnerheere, in denen alle Söldner mit derselben Waffe kämpften. In der Schlacht von Crécy im Jahre 1346 zum Beispiel dienten 2000 genuesische Armbrustschützen in der französischen Armee. Andere Söldnerheere setzten sich aus allen Waffengattungen zusammen. Die Größe dieser Heere wurde oft nach der Anzahl der vorhandenen Lanzen gerechnet. Eine Lanze bestand aus einem berittenen Waffenknecht und zusätzlichen berittenen Truppen, Fußtruppen und Fernwaffeneinheiten und bildete die kleinste Einheit innerhalb eines Heeres. Ein Heer mit 100 Lanzen umfasst somit einige hundert Kämpfer. Die Befehlsstruktur innerhalb des Feudalheeres war flach. Da es die Manövrierkunst im heutigen Sinne damals noch nicht gab, war ein großer Stab, der den Heerführer unterstützte und seine Befehle weiterleitete, so gut wie nie notwendig. Im Jahre 1439 führte Karl VII. Von Frankreich die königlichen Ordonnanzkompanien ein. Diese Kompanien bestanden entweder aus Rittern oder Infanteristen und wurden durch Steuereinnahmen finanziert. Jede Kompanie verfügte über eine feste Sollstärke. Die Rüstung und Waffen wurden vom König festgelegt und waren nicht mehr persönlichen Vorlieben überlassen. Dies war der Anfang moderner stehender Armeen in der westlichen Welt. Versorgung mit Nahrungsmitteln und medizinische Versorgung wurden nur selten eingeplant. Im Mittelalter lebten die Heere von dem, was sie während einer Belagerung oder eines Marsches durch ein Gebiet erlegten oder ernteten. Die Bewohner des jeweiligen Gebietes waren durch die Heere oft große Strapazen ausgesetzt. Dabei macht es für sie kaum einen Unterschied, ob ihre Felder von einem feindlichen oder einem freundlich gesinnten Heer geplündert wurde. Die mittelalterlichen Armeen verweilten nicht lange in einem Gebiet, da die örtliche Versorgung mit Nahrungsmitteln und Futter schnell erschöpft war. Dieses besondere Problem stellte sich während aller Belagerung. Traf ein belagerndes Heer keine Vorkehrung für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Futter für den Zeitraum der Belagerung, konnten unter Umständen die Vorräte zu Neige gehen. Das Heer war dann gezwungen, die Belagerung aufzuheben, die bei längerem Durchhalten eventuell zum Erfolg geführt hätte. Die hygienische Versorgung stellte ein weiteres Problem dar, wenn eine Armee längere Zeit an einem Ort verweilte. Ein mittelalterliches Heer führte zusätzlich zu den Pferden der Ritter viele Tiere mit sich. Durch die mangelnde Abwasserentsorgung brachen häufig Krankheiten wie zum Beispiel die Ruhr aus und dezimierten das Heer beträchtlich. Während seines Frankreich-Feldzugs verlor Heinrich V. von England in der Schlacht von Harfleur schätzungsweise 15% seiner Armee durch Krankheiten. Beim Marsch auf Azincourt waren es sogar noch mehr. In der eigentlichen Schlacht hingegen fielen lediglich 5% der Männer. Heinrich V. selbst erlag während einer anderen Belagerung einer durch mangelnde Hygiene ausgelösten Infektion. Die Aufstellung in der Schlacht. In den meisten Schlachten stellten sich die Kämpfer auf beiden Seiten erst sorgfältig auf, um dann bei Schlachtbeginn auf den Gegner loszustürmen und zu kämpfen. Längere Kampagnen mit Manövern und Bewegungsgefechten waren sehr selten. Von der Schlacht unterteilten die Befehlshaber ihre Kräfte in einzelne Truppen, zum Beispiel Fußsoldaten, Bogenschützen und Kavallerie, die jeweils spezifische Aufgaben hatten. Diese Gruppen wurden weiter unterteilt und erhielten wiederum eigene Aufgaben oder dienten als Reserve. So konnte ein Befehlshaber zum Beispiel mehrere Schlachtlinien oder Divisionen von Rittern bilden. Je nach Bedarf konnten diese einzeln ins Feld geschickt oder als Reserve zurückgehalten werden. Bogenschützen wurden, unterstützt von Infanteriegruppen, in der Regel vor der Schlachtreihe eingesetzt. War das Heer einmal aufgestellt, musste nur noch entschieden werden, wann die vorab aufgestellten Truppen in die Schlacht geschickt werden sollten. Hatte die Schlacht einmal begonnen, bestand für Rückzüge, Neuformierung oder Umgestaltung kaum noch eine Möglichkeit. Eine Ritterstreitmacht zum Beispiel konnte nur selten mehr als einmal eingesetzt werden. Waren die Ritter ins Gefecht geschickt, wurden entweder Verstärkungstruppen nachgeschickt oder die Truppen wurden abgezogen. Ein Angriff mit schwerer Kavallerie hatte entweder zur Folge, dass die Truppen versprengt wurden, oder es ging ein so großer Teil an Ausrüstung und Pferden verloren, dass die Streitkraft im Wesentlichen verbraucht war. In der Schlacht von Hastings wurden die normannischen Ritter für weitere Angriffe neu aufgestellt, konnten aber nicht mit ganzer Kraft angreifen, da es ihnen nicht gelang, den sächsischen Schildwall zu durchbrechen. Taktisch erfahrene Befehlshaber wussten, die Landschaft zu ihrem Vorteil zu nutzen und setzten Späher ein, um die Stärken und Schwächen des Feindes einzuschätzen. Der höchstmögliche Lohn für eine siegreiche Schlacht bestand für Soldaten im Erhalt von Anerkennung und Lehen. Der unmittelbare Lohn bestand in der Beute, die den gefallenen Gegnern geraubt wurden, der Plünderung besiegter und eingenommener Städte und Burgen, dem Verkauf von Rüstung und Waffen der Gefallenen und dem Lösegeld für Gefangene von hohem Rang. Von Rittern wurde erwartet, dass sie Lösegeld zahlten, um ihr Leben zu retten. Eine der höchsten geschichtlich belegten Lösegeldsummen erhielt Leopold V. von Österreich für die Freilassung Richards I. von England, nachdem dieser bei seiner Rückkehr von den Kreuzzügen gefangen genommen wurde. Die gezahlte Summe von 100.000 Mark Silber entsprach den doppelten Jahreseinkünften der englischen Krone. Bei Azincourt hielten die Engländer eine große Gruppe gefangener französischer Ritter bei der Nachhut ihrer Truppe zurück, um Lösegeld für sie einzufordern. Während der Schlacht griff ein französisches Truppenkontingent die Nachhut an und versetzte Heinrich V. kurzzeitig in Panik. Um die Freilassung der gefangenen französischen Rittern zu verhindern, befahl er deren Hinrichtung und verzichtete somit auf ein wahres Vermögen an Lösegeldern. Die Gefangennahme von Rittern wurde von Herolden festgehalten, die Buch darüber führten, welche Soldaten verantwortlich waren und somit den Großteil des Lösegelds erhielten. Dann benachrichtigten die Herolde die Familie des Gefangenen, arrangierten die Lösegeldzahlung und sorgten für die Freilassung des Gefangenen. Die damalige Verbreitung von Lösegeldern mag bemerkenswert zivilisiert erscheinen, dabei verschleiert sie jedoch nur einen viel dunkleren Aspekt. Gefangene von niedrigem Rang besaßen keinerlei Wert und wurden umgehend getötet, um das Problem ihrer Unterbringung und Verpflegung zu umgehen. Strategien von mittelalterlichen Armeen. Die militärische Strategie des Mittelalters zielte darauf ab, die wirtschaftliche Basis für Reichtum zu schaffen, um in der Lage zu sein, Heere ins Feld zu schicken. Dies bedeutete zunächst, Land zu verwüsten oder zu verteidigen, denn Felder und Weideland bildeten die Basis für jeglichen Wohlstand. Mit der Zeit verlor die Landwirtschaft an Bedeutung. Die Städte wurden durch das Aufblühen von Handel und Industrie immer wohlhabender und zunehmend wichtiger. Burgen zu sichern oder einzunehmen war ein Schlüsselelement des Krieges, denn Burgen dienten zur Verteidigung des Ackerlandes. Die Krieger, die eine Burg besetzt hielten, kontrollierten auch das umgebende Land. Als die Städte wuchsen, wurden auch sie befestigt. Nach und nach wurden die Verteidigung oder Eroberung von Städten wichtiger als der Kampf um Burgen. Heere führten Feldzüge durch, um strategisch wichtige, befestigte Punkte einzunehmen und das Land zu verwüsten, oder um den Feind davon abzuhalten, einen ebensolchen Feldzug durchzuführen. Drang der Feind ins Land ein, wurde direkt zum Gegenangriff übergegangen, um zu verhindern, dass das Land verwüstet wurde. In der Schlacht von Hastings im Jahre 1066 zum Beispiel versuchten die Angelsachsen, das Eindringen der Normannen zu verhindern. Die Angelsachsen verloren die Schlacht und die Normannen führten unter der Flagge von Wilhelm dem Eroberer in den folgenden Jahren einen Eroberungsfeldzug durch, um das Land ihrer Macht zu unterwerfen. Auf dem Lechfeld kämpften im Jahre 955 die Deutschen gegen die ungarischen Angreifer, die Magyaren, aus dem Osten. Der entscheidende Sieg der Deutschen unter Otto dem Ersten setzte weiteren Angriffen der Magyaren ein Ende. Der Sieg Karl Martells über die Mauren im Jahre 732 beendete die Angriffe der Moslems außerhalb ihrer eroberten Gebiete in Spanien. Die Schlachten von Crécy, Poitiers und Azincourt, die alle während des Hundertjährigen Kriegs zwischen Engländern und Franzosen stattfanden, dienten allesamt dem Zweck, das Eindringen der Engländer zu verhindern. Die Franzosen verloren alle drei Schlachten und die Engländer setzten ihre Übergriffe fort. Trotz ihrer zahlreichen Überfälle gelang es den Engländern jedoch nicht, das Land dauerhaft in ihre Gewalt zu bringen, und die Franzosen gewannen letztendlich den Krieg. Das Hauptziel der Kreuzzüge bestand darin, strategisch wichtige Punkte im Heiligen Land einzunehmen und zu halten, um von dort aus das gesamte Land unter Kontrolle zu bringen. Die einzelnen Schlachten sollten die jeweilige Vormachtstellung der einen oder anderen Seite brechen. So ermöglichte der Sieg der Sarazenen unter Saladin in der Schlacht bei Hattin im Jahre 1187 die Rückeroberung Jerusalems. Burgen. Festungen und Schanzwerke dienten schon seit der Steinzeit der Verteidigung. Eigentliche Burgen wurden jedoch erst im 9. Jahrhundert, teils als Reaktion auf die Überfälle der Wikinger, teils als Manifestation der dezentralisierten feudalen Macht erbaut. Vom 9. bis zum 15. Jahrhundert wurden in Europa Tausende von Burgen errichtet. Eine Zählung in Frankreich im Jahre 1905 kam allein im eigenen Land auf mehr als 10.000 Burgen und Burgruinen. Im Zeitalter des Feudalismus sorgten die ansässigen Adligen für Recht und Ordnung und Schutz vor Plünderern, wie etwa den Wikingern. Der Adel baute Burgen zum Schutz und als sicheren Ausgangspunkt für militärische Handlungen. Die offensichtliche Funktion der Burg als Schutzwerk vertuscht allerdings die Tatsache, dass eine Burg in erster Linie auch ein Angriffsinstrument war. Sie diente als Stützpunkt für professionelle Soldaten, vornehmlich berittene Truppen, die das Umland überwachten. In Zeiten, in denen die Zentralgewalt der Könige aus unterschiedlichen Gründen geschwächt war, sorgte ein Netz von Burgen mit den dazugehörigen Armeen für eine relative politische Stabilität. Durch die Zunahme von Burgen und befestigten Städten und deren Bedeutung in strategischer Hinsicht war die Eroberung oder Verteidigung von Festungen eine verbreitete militärische Handlung im späten Mittelalter. Auch wenn eine kleine Truppe zur Verteidigung einer Burg genügte, so bedurfte es einer großen Armee, sie einzunehmen. Der Angreifer brauchte ein zahlenmäßig großes Heer, um das Umland der Burg zu überwachen. Der Angreifer brauchte ein zahlenmäßig großes Heer, um das Umland der Burg zu überwachen, ein Entsatzheer des Gegners abzuwehren, die Festung anzugreifen oder zumindest den Belagerungsdruck aufrechtzuerhalten. Dies alles war ein kostspieliges Unternehmen. War eine Armee im Anmarsch auf eine Burg, zogen sich die Burgleute meist ins Innere zurück und nahmen alle wertvollen Dinge, insbesondere Nahrungsmittel und Waffen, mit sich. Wurde eine lange Belagerung erwartet, so konnte es vorkommen, dass den Bauern, die nicht kämpfen konnten, der Zugang zur Burg verweigert wurde, um Nahrungsmittel zu rationieren. Es gibt viele Belege für derartige Fälle, in denen Menschen aus einer belagerten Stadt vertrieben wurden, um die Vorräte zu schonen. Als beispielsweise Heinrich V. von England die Stadt Rouen belagerte, jagten die Verteidiger die Armen und Schwachen aus eben diesem Grund aus der Stadt. Die Engländer wiederum ließen nicht zu, dass diese armen Menschen ihre Reihen passierten. Alte Männer, Frauen und Kinder lebten monatelang zusammengepfercht zwischen der Stadt und der englischen Armee auf der Suche nach allem, was zum Überleben dienen konnte. Und viele von ihnen verhungerten, bevor die Übergabe der Stadt ausgehandelt war. Rückt eine Armee an, so konnten Übergabe und Bedingungen sofort ausgehandelt werden, insbesondere wenn eine Burg oder eine Stadt unterbemannt war. Die Angreifer wägten sorgfältig die Chancen für einen Angriff ab, wenn die Verhandlungen scheiterten. Wurde ein schneller Angriff abgewehrt oder als zu gefährlich betrachtet, umzingelten die Angreifer die Burg und begannen mit ihrer Belagerung. Mit Beschuss der Stadt durch die Belagerungsartillerie war die Belagerung offiziell eröffnet. Ein Rückzug ohne guten Grund galt fast immer als unehrenhaft und unannehmbar. Eine große Belagerung war mit einem gesellschaftlichen Ereignis zu vergleichen. Die Belagerung der Stadt Neuss im 15. Jahrhundert dauerte nur wenige Monate, doch die Angreifer errichteten ein riesiges Lager, einschließlich Schenken und Tennisplätzen. Adlige, die an Belagerung teilnahmen, richteten sich häuslich ein und brachten häufig auch ihre Frauen und ihren Haushalt mit. Händler und Handwerker aus den Nachbarstädten machten sich eilig daran, Läden zu errichten und ihre Dienste anzubieten. Formalitäten der Belagerung. Die Realität der Kriegsführung in jener Zeit sah so aus, dass Burgen und Städte nur selten durch Sturmangriffe erobert wurden. Derartige Angriffe waren meist ein Akt der Verzweiflung oder wurden nur durch List und Tücke möglich. War die Garnison zahlenmäßig nicht absolut unterlegen, so kostete ein Überfall einfach zu viele Menschenleben. Weitaus geläufiger war es, eine Belagerung gemäß den gängigen Regeln der Kriegsführung und des Ehrenkodex durchzuführen und die Burg mit relativ geringen Verlusten einzunehmen. Für die Verteidiger wäre es Verrat gewesen, sich ganz ohne Kampf zu ergeben. Deshalb mussten die Angreifer die Belagerung aufrechterhalten und die Burgmauern attackieren. War der Burgherr nicht anwesend, so konnte sein Stellvertreter, der Kastellan, die Burge ohne Ehrverlust nach mehreren Tagen übergeben, wenn kein Entsatzherr erschienen war. Kastellane verlangten häufig einen Vertrag, in dem ihre Pflichten und die Umstände, unter denen sie bei einer Übergabe nicht bestraft werden konnten, genau festgelegt waren. In den wenigen Fällen, in denen eine Übergabe nicht in Betracht kam oder verächtlich zurückgewiesen wurde, war es üblich, wenig Erbarmen mit den Besiegten zu zeigen, wenn der Angriff erfolgreich verlaufen war. Einfache Soldaten und sogar Bürger, die sich in der Burg aufhielten, wurden niedergemetzelt, Burg oder Stadt geplündert. Gefangen genommene Ritter wurden meist am Leben gelassen, denn für sie konnte ein Lösegeld gefordert werden. Alle Angreifer erhielten einen Anteil von der Beute. Für die Praxis bedeutete dies ein weiteres Argument für die Verteidiger, nach einer angemessenen Belagerungszeit in die Übergabeverhandlungen einzutreten. Heinrich V. von England nahm 1417 die Stadt Caen nach einer langen Belagerung ein. Danach erlaubte er seiner Armee, die Stadt als Strafe für ihren zähen Widerstand vollständig zu plündern. Alle Männer der Stadt, mit Ausnahme der Geistlichen, wurden getötet. Bei seinem nächsten Halt, der Burg von Bonneville, waren die Verteidiger nach 7 Tagen, in denen sich kein Entsatzherr gezeigt hatte, zur Übergabe bereit, auch wenn beiden Seiten vorher klar war, dass es keine Aussicht auf Entsatz gab. Die Burg Krakt de Chevalier in Syrien war die berühmteste Kreuzfahrerburg im Nahen Osten und ist bis heute erhalten geblieben. Sie wurde von den Johannitern in der Zeit der Kreuzzüge verteidigt und überstand in über 130 Jahren mehr als 12 Belagerungen und Angriffe, bevor sie 1271 letztendlich von ägyptischen Arabern erobert werden konnte. Die Geschichte ihrer Einnahme ist ungewöhnlich. Typisch hingegen ist, dass die Verteidiger nicht bis zum Tode kämpften. Die Araber vermieden einen Angriff durch das Haupttor der Krakt des Chevaliers, da dies zu einer ganzen Anzahl von tödlich engen Passagen und zu einem zweiten, noch stärker befestigten Tor geführt hätte. Sie attackierten stattdessen die Südmauer, indem sie den großen Eckturm im Südwesten untergruben. Dadurch konnten sie hinter die äußere Mantelmauer gelangen. Bevor sie den noch stärker befestigten Hauptturm angriffen, versuchten sie es mit einer List. Sie schickten eine Brieftaube mit einer gefälschten Nachricht des Oberhauptes der Johanniter in die Burg, in der die Garnison aufgefordert wurde, sich zu ergeben. Zahlenmäßig unterlegen und ohne Hoffnung auf Befreiung kamen die Verteidiger der Aufforderung nach. Wenngleich ihnen bewusst war, dass es sich um eine gefälschte Nachricht handelte, konnten sie die große Burg ohne Verlust ihrer Ehre übergeben. Das Hauptproblem bei der Einnahme einer Burg oder einer befestigten Stadt bestand in der Überwindung der Mauern, die den Zugang versperrten und die Verteidiger schützten. Eine Möglichkeit bestand darin, einen Mauerabschnitt durch Untergraben, auch Minieren genannt, zum Einsturz zu bringen. Dies war nur machbar, solange die Burg keine Wassergräben hatte, beziehungsweise nachdem der Graben trockengelegt worden war. Und das Minieren war nicht möglich, wenn die Mauer auf felsigem Grund errichtet wurde. Die Angreifer gruben eine Mine, das heißt einen Stollengang bis zur Mauer und dann weiter entlang ihres Fundaments. Die Mine wurde mit Holzstollen abgestützt, die nach und nach die darüberliegende Last der Mauern abstützten. Zu einem vorab vereinbarten Zeitpunkt wurden die Stollen in Brand gesetzt, sodass die Mauer allmählich die Stütze entzogen wurde und, wenn alles planmäßig verlief, ein Teil von ihr einstürzte. Auf diese Weise verschafften sich die Soldaten den Zugang für einen direkten Angriff auf die Burg. Stollengänge waren arbeits- und zeitaufwendig. Verteidiger, die das Vorgehen des Angreifers bemerkten, konnten eine zweite Mauer zur Verstärkung hochziehen, sodass beim Einsturz der Mauer die Verteidigungsanlagen dennoch nicht frei zugänglich wurden. Ebenso konnten die Verteidiger ihrerseits Stollengänge unter die Mauern treiben, um die feindlichen Minen abzuschneiden. Trafen die Stollengänge aufeinander, so kam es unter der Erde zum Kampf. Die Belagerung. Die Belagerungsarmee errichtete Posten um die Burg herum, um die Flucht oder den Ausfall von Soldaten aus der Burg zu verhindern. Die umliegenden Bauernhöfe und Dörfer wurden von den Belagerern eingenommen. Patrouillen wurden ausgesandt, um möglicherweise anrückende Entsatzheere aufzuspüren und Nahrungsmittel aufzutreiben. Die Befehlshaber der angreifenden Armee prüften die Lage und entschieden, ob die Burg lediglich belagert wurde oder ob Vorbereitungen zum Angriff getroffen werden mussten. Konnte die Eroberung durch das Aushungern der Burgbewohner erreicht werden, konzentrierten sich die Angreifer darauf, die Umzingelung aufrechtzuerhalten und Entsatzheere an einer Aufhebung der Belagerung zu hindern. Wurde ein Angriff geplant, so wurde abgewogen, welche der folgenden Möglichkeiten am meisten Erfolg versprach. Entweder das Minieren eines Mauerabschnitts oder die Zerstörung eines Mauerabschnitts durch das Schleudern von Steinen oder mithilfe von Kanonen, die allerdings erst um 1450, also erst gegen Ende dieser Epoche, wirkungsvoll eingesetzt werden konnten. Des Weiteren wurde in Betracht gezogen, einen Teil des Burggrabens zuzuschütten oder des Wassergrabens, falls vorhanden ist. Oder das Aufstellen von Belagerungstürmen und Leitern zur Überwindung der Mauern. Oder ein Angriff auf ein Tor oder einen anderen Bereich mit Rammböcken. Die Geschwindigkeit, in der die Angriffsvorbereitungen getroffen wurden, hing davon ab, wie dringend die Einnahme der Burg war, welche Aussichten es für eine Übergabe seitens der Verteidiger gab und wie viele Männer zur Verfügung standen. Hatten die Angreifer große Nahrungsmittelvorräte, war keine Befreiungsarmee in Sicht und war es wahrscheinlich, dass sich die Verteidiger nach Rettung ihrer Ehre ergeben würden, so waren die Vorbereitungen oftmals nur Schau. Waren aber die Vorräte knapp, wurde in Kürze mit dem Eintreffen eines Entsatzheeres gerechnet und waren die Verteidiger hartnäckig, so wurden die Vorbereitungen möglicherweise Tag und Nacht vorangetrieben. Nach Abschluss der Angriffsvorbereitung erhielten die Verteidiger noch eine letzte Chance, sich zu ergeben. Belagerungsgerät wurde eingesetzt, um die Mauern oder andere Verteidigungsanlagen der Burg zu überwinden. Damit sollten die strategischen Nachteile für die zahlenmäßig überlegene Angriffsarmee gegenüber den Verteidigern weitestgehend ausgeschaltet werden. Das meiste Belagerungsgerät diente dazu, die Mauern zum Einsturz zu bringen. Neben der einfachen Sturmleiter waren die im Mittelalter vornehmlich verwendeten Belagerungsmittel der Tribock, die Mange, der Belagerungsturm, der Rammbock und die Pavese. War eine Mauer eingestürzt oder ein Belagerungsturm richtig positioniert, so führte eine Truppe von Freiwilligen den Angriff an. Wegen der zu erwartenden Opfer hieß diese Truppe auch der verlorene Haufen. Die Überlebenden dieser Truppe wurden dafür jedoch meist mit Beförderung, Titeln und Beute reich belohnt. Der Tribock war ein großes Katapult, das mit einem schweren Gegengewicht, meist ein mit Steinen beladener Kasten, betrieben wurde. Der lange Wurfarm wurde gegen die Schwere des Gegengewichts herabgewunden und mit einem großen Stein beladen. Beim Auslösen des Wurfarms sank das schwere Gewicht schnell zu Boden, der Wurfarm bewegte sich nach oben und der Stein wurde in hohem Bogen nach vorn geschleudert. Die Geschosse eigneten sich am besten für Ziele wie Turmspitzen, Zinnen und Hurden. Schwierig war es hingegen, mit dem Tribock Mauern selbst zu beschädigen, denn dazu mussten die Geschosse direkt auf der Mauerkrone landen. Der Tribock wurde außerhalb der Reichweite von Bogenschützen positioniert und auch als Verteidigungswaffe eingesetzt, wenn der Gegner einen Ausfall riskierte und versuchte, die Wurfmaschine zu verbrennen. Weiterhin diente er dazu, mit Brandgeschossen Holzdächer zu durchschlagen und in Brand zu setzen. Die Mange war ein anderes Katapult, das durch einen Strang gedrehter Seile oder Sehnen ausgelöst wurde. Mittels einer Drehvorrichtung wurden die Seile aufgewickelt und mit einer Sperrklinke arretiert, sodass Spannung aufgebaut wurde. Wurde die Mange ausgelöst, schleuderten die Seile den Wurfarm nach oben. Beim Aufprall auf eine massive Anschlagbarre wurden die Geschosse im Kasten am Ende des Wurfarms vorwärts geschleudert. Die Anschlagbarre konnte verstellt werden, um die Flugbahn des Geschosses zu verändern. Mangen hatten im Vergleich zum Tribok eine flache Flugbahn, konnten aber dieselbe Kraft erzeugen. Oft waren viele Schüsse mit der Mange erforderlich, um eine Mauer ernsthaft zu beschädigen. Die Geschosse und die eingestürzten Mauerteile konnten jedoch zum Zuschütten von Gräben genutzt werden, sodass die Angreifer auf die so entstehenden Trümmerhaufen klettern konnten. Belagerungstürme wurden zunächst an die Mauern geschoben. Dann wurde von der obersten Plattform des Turms eine Fallbrücke über die Mauerkrone herabgelassen. Die Soldaten, die sich im Turm befanden, konnten nun über die Mauern stürmen und die Verteidiger in einen Nahkampf verwickeln. Derartige Belagerungstürme waren oft sehr groß und mussten mit feuchten Fellen gegen Feuer geschützt werden. Aufgrund ihres immensen Gewichts waren sie nur schwer beweglich. Sie mussten entweder vorwärts geschoben oder mithilfe von zuvor auf Pfosten nahe der Mauer montierten Flaschenzügen gezogen werden. Im Vorfeld musste der Boden entsprechend vorbereitet werden, damit der Turm leichter bewegt werden konnte. Meist wurde eine Art Fahrbahn geschaffen, bestehend aus flachen Holzbrettern, die auf die festgestampfte Erde gelegt wurden. Von einem Kampfbereich auf der obersten Plattform aus konnten die Bogenschützen beim Heranschieben des Turms an die Mauer in die Burg hineinschießen. Die Soldaten erklommen die Treppen, sobald der Turm nahe genug stand. Wegen der umfangreichen Aufbaumaßnahmen kamen die Angriffe von einem Belagerungsturm für die Verteidiger nie überraschend. Diese ergriffen ihrerseits Maßnahmen, um den gefährdeten Mauerabschnitt zu erhöhen oder das Herablassen der Fallbrücke zu verhindern. Sie versuchten, den Belagerungsturm mit Wurfhaken zu krallen und ihn dann umzuwerfen. Um solche Verteidigungsversuche zu stören, nahm die übrige Belagerungsmaschinerie den anvisierten Mauerabschnitt so lange unter Beschuss, bis der Angriff beginnen konnte. Hatte es die erste Angriffstruppe geschafft, vom Turm aus in die Burg zu gelangen, kamen ständig Soldaten nach, um die Einnahme der Burg erfolgreich zu Ende zu bringen. Der Rambock bestand aus einem großen, in einem fahrbaren Gestell aufgehängten Baumstamm mit einer Eisenspitze, der gegen einen Mauerabschnitt oder ein Tor gerollt werden konnte. Durch Vor- und Zurückbewegen konnte der Baumstamm immer wieder gegen die Mauer gerammt werden. Durch die Schlagkraft wurden Holztüren oder Steinmauern durchbrochen und ein Zugang für den Angriff geschaffen. Das Dach des Gestells war mit nassen Fellen abgedeckt, um einen Brand zu verhindern. Das Bedienen eines Rambocks war ein gefährliches Unterfangen. Die Verteidiger attackierten den Rambock mit großen Steinen, kochendem heißem Wasser oder brennendem Fett, um das Gerät zu zerstören oder die Männer zu töten, die es bedienten. Selbst wenn es gelang, ein Tor oder eine Zugbrücke zu zerstören, so mussten meist noch eine Reihe von Fallgattern und das Torhaus überwunden werden. Bei der Belagerung von Tyrus im Winter 1111 bis 1112 verwendeten die Araber eine erfinderische Verteidigungswaffe gegen den Rambock. Sie warfen Wurfhaken auf ihn herab, die sich in den Baumstamm krallten und zogen ihn von der Wand weg. Immer wieder gelang es ihnen so, den Einsatz des Rambocks zu verhindern. Angreifende Bogen- und Armbrustschützen stützten sich am Boden hinter großen Schilden, den Pavesen. Durch eine schmale Schießscharte am oberen Ende der Pavese konnte der dahinterstehende Mann auf den Gegner schießen. Der englische König Richard Löwenherz wurde von einem Armbrustschützen an der Schulter tödlich verletzt, als er seitlich an einer Pavese vorbeischaute. Entwicklung des Burgenbaus. Mit Beginn des 9. Jahrhunderts gab es in der europäischen Landschaft immer mehr Burgen, erbaut von den Mächtigen eines Landes. Es waren zunächst einfach konstruierte Bauten, die sich allmählich zu Steinfestungen entwickelten. Viele gehörten den Königen und ihren Vasallen, die Mehrheit wurde allerdings von den ansässigen Adligen aus Eigeninteresse gebaut. Ihr Bau wurde mit der Bedrohung durch Barbaren gerechtfertigt, doch dienten sie dem Adel auch zur Kontrolle über ihre Ländereien. Möglich war diese Entwicklung, weil es in Europa in der damaligen Zeit keine strategischen Verteidigungssysteme und nur schwache Zentralgewalten gab. Charakteristisch für den europäischen Burgenbau ist die französische Region Poitou. Bevor die Wikinger im 9. Jahrhundert mit ihren Raubzügen begannen, gab es lediglich 3 Burgen in dieser Region. Im 11. Jahrhundert waren es bereits 39. Ähnlich verhielt es sich in ganz Europa. Burgen konnten schnell erbaut werden und vor der Erfindung der Kanone hatten die Verteidiger einer Burg gegenüber den Angreifern einen klaren Vorteil. Der weit verbreitete Bau von Burgen und das Unterhalten großer Einheiten von Soldaten, die für die Verteidigung gebraucht wurden, führte jedoch keineswegs zu Frieden und gegenseitiger Unterstützung bei der Abwehr von Eindringlingen, sondern zu unaufhörlichen kriegerischen Auseinandersetzungen. Die ersten Burgen wurden auf einem breiten, eingeebneten und meist etwa 15 Meter hohen Erdhügel, einer sogenannten Motte, errichtet und von einer schützenden Umwallung umgeben. Auf der Motte wurde ein großer Holzturm und unterhalb eine Palisade als Schutz für den dort befindlichen Burghof errichtet. Der Burghof am Fuß des Hügels beherbergte die Vorratslager, Viehställe und Hütten. Sowohl die Motte als auch der Bereich innerhalb der Umwallung waren kleine Inseln, umgeben von einem Wassergraben, der ausgehoben worden war, um die kleine Erhebung zu schaffen. Eine Brücke und ein schmaler, steiler Pfad trennten die beiden Bereiche der Burg voneinander. Konnte in Zeiten der Gefahr die Umwallung nicht gehalten werden, zogen sich die Verteidigungskräfte in den Turm zurück. Im 11. Jahrhundert wurde Erde und Holz beim Bau von Burgen allmählich durch Stein ersetzt. Der Holzturm auf der Motte wurde durch eine runde Steinfestung abgelöst, die sich zu einem Turm, dem Hauptturm der Burg, weiterentwickelte. Der alte Burghof und der Hauptturm wurden durch eine Außenmauer aus Stein eingeschlossen, die ihrerseits wiederum von einem einfachen Graben oder einem Wassergraben umgeben war. Ein einziges befestigtes Tor, das durch eine Zugbrücke und Fallgatter geschützt war, führte in die Burg hinein. Das berühmteste Beispiel für eine solche Burg ist der Tower of London, erbaut von Wilhelm dem Eroberer. Die große quadratische Konstruktion stand zunächst allein und wurde hell getüncht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Spätere Könige erweiterten die Burg durch eine Außenmauer und andere Befestigungsmaßnahmen, die noch heute zu sehen sind. Die Burgen entwickelten sich weiter, nachdem die Kreuzfahrer von ihren Reisen aus dem Osten mit neuen Erkenntnissen und Erfahrungen über Festungsbau und Belagerungswaffen zurückgekehrt waren. Es wurden konzentrisch angelegte Burgen konstruiert, bei denen ein zentral gelegener Hauptturm von zwei oder mehr Ringmauern umgeben war. Die Mauern wurden zunächst mit eckigen Türmen, später mit runden Türmen verstärkt. Die Ecken der quadratischen Türme konnten leicht attackiert werden und machten so den ganzen Turm verwundbar. Runde Türme hingegen konnten den Angriffen eher standhalten. Die Mauerkronen und Turmspitzen wurden mit Zinnen versehen, um von oben herab noch wirkungsvoller kämpfen zu können. Im frühen 14. Jahrhundert wurden in Europa zum ersten Mal Kanonen eingesetzt. Doch kann vor Mitte des 15. Jahrhunderts kaum von einer effektiven Belagerungsartillerie die Rede sein. Der Einsatz von Kanonen hatte weiteren Einfluss auf die Konstruktion von Burgen. Hohe senkrechte Mauern wurden durch leicht abgeschrägte ersetzt. In der Mitte des 15. Jahrhunderts waren die Burgen vom Verfall gekennzeichnet. Grund dafür war die zunehmende Macht der Könige. Im 11. Jahrhundert hatte Wilhelm der Eroberer alle Burgen Englands zu seinem Eigentum erklärt, um die Macht des Adels zu schwächen. Im 13. Jahrhundert musste der König um Erlaubnis für den Bau einer neuen oder zur Verstärkung einer bestehenden Burg gebeten werden. Die Könige wollten damit die Burgen entmilitarisieren und die Gefahr ihrer Nutzung durch potenzielle Rebellen einschränken. Burgen verkamen zu Wohnstätten des Adels und verfielen zu Ruinen. Im Gegenzug gewannen befestigte Städte zunehmend an Bedeutung, denn der Reichtum des Landes hatte sich in die Städte verlagert. Die Errichtung einer Burg. Die Bauzeit einer Burg konnte weniger als ein Jahr und bis zu 20 Jahre betragen. Mehrere Jahrhunderte lang war der Burgenbau ein wichtiger Wirtschaftszweig. Steinmetzmeister mit einem guten Ruf waren gefragte Leute und ganze Gruppen von Burgenbauern zogen von Ort zu Ort. Städte, die eine Kathedrale errichten wollten, mussten sich mit Adligen, die eine Burg haben wollten, um die besten Männer streiten. Der Bau der Burg Beaumaris in Nordwales begann 1295. Sie war symmetrisch angelegt und hatte somit keine Schwachpunkte. Zu Hochzeiten der Errichtung wurden 30 Schmiede, 400 Steinmetze und 2000 Tagelöhner benötigt. Die Tagelöhner waren fürs Graben, Schleppen, Heben, den Brunnenbau und den Steinbruch zuständig. Diese besondere Burg wurde jedoch niemals fertiggestellt. Die von Eduard I. von England in Auftrag gegebene Errichtung der massiven Burg im walisischen Conway dauerte 40 Monate. Die Burgmauern bestanden aus Mauerschalen, die mit Steinschutt und Feuerstein vermischt mit Mörtel gefüllt wurden. Die Mauerdicke lag zwischen 2 und 5 Metern. Verteidigung einer Burg. Das Grundprinzip zur Burgbefestigung bestand darin, einerseits die Angreifer so schnell wie möglich zu entdecken und sie beim Angriff größtmöglicher Gefahr auszusetzen und andererseits die Verteidiger möglichst im Verborgenen zu halten und sie so gut es ging zu schützen. Eine gut konstruierte Burg konnte von einer kleinen Truppe wirksam verteidigt werden und über einen längeren Zeitraum einem Angriff standhalten. Eine starke Befestigung erlaubte es einer mit vielen Vorräten versorgten Verteidigungstruppe, so lange durchzuhalten, bis die Belagerer von einem Entsatzheer vertrieben wurden. Oder sie waren gezwungen, sich zurückzuziehen, weil ihre Vorräte nicht ausreichten, sie von Krankheiten heimgesucht wurden oder die Verluste zu groß waren. Der Hauptturm war eine kleine Festung, die normalerweise innerhalb einer Burganlage stand. Er war ein befestigtes Gebäude, das nicht selten als Wohnstätte des Burgherren diente. Fielen die Außenmauern der Burg, so war der Hauptturm letzter Zufluchts- und Verteidigungsort. Bei vielen Burganlagen wurde mit dem Bau des Hauptturms begonnen, der damit die ursprüngliche Befestigung vor Ort darstellt. Mit der Zeit konnte dann die Burg durch Außenmauern und Türme erweitert werden, die eine erste Schutzanlage für den Hauptturm waren. Steinmauern waren feuerfest und dienten als Schutz gegen Pfeile und andere Waffen. Der Feind konnte ohne Hilfsmittel wie Leitern oder Belagerungstürme nicht über die steilen Mauern gelangen. Verteidiger auf den Mauern konnten von oben auf die Angreifer schießen oder Geschosse auf sie werfen. Angreifer, die sich offen in der Schusslinie befanden, waren gegenüber den besser geschützten und von oben schießenden Verteidigern in der deutlich schwächeren Position. Die Stärke einer Burg und der Schutz, den sie vor Angriffen bot, wurde noch dadurch verbessert, dass sie, wann immer es möglich war, auf Felsen oder anderen Erhebungen erbaut wurden. Tore und Türen in den Burgmauern wurden auf ein Minimum beschränkt und stark befestigt. An den Eckpunkten und bei langen Mauern auch dazwischen dienten Türme als Wachposten. Es handelte sich um vorspringende Mauertürme, die es den Verteidigern in ihrem Innern erlaubten, seitwärts entlang der Mauer zu schießen. Von den Ecktürmen aus war dies in zwei Richtungen möglich. Ein Tor konnte von einem Turm an jeder Seite bewacht werden. Einige Burgen bestanden zu Beginn nur aus einfachen Türmen. Sie wurden später mit großen Maueranlagen, einem innenliegenden Hauptturm und weiteren Türmen ausgebaut. Mauern und Türme wurden häufig weiterentwickelt, um den Schutz der Burgbesatzung zu erhöhen. Wehrgänge hinter der Mauerkrone ermöglichten es den Verteidigern, dort zu stehen und zu kämpfen. In der Mauerkrone wurden Zinnen eingebaut, damit die Verteidiger schießen und kämpfen konnten und dabei gleichzeitig zumindest teilweise geschützt war. Die Lücken zwischen den Zinnen konnten mit Holzklappen versehen sein, die zusätzlichen Schutz boten. Schmale Schießscharten konnten in den oberen Mauerabschnitten platziert werden. Durch diese konnten die Schützen schießen, während ihr Körper fast vollständig geschützt war. Während eines Angriffs wurden abgedeckte, vorspringende Plattformen aus Holz an der Mauerkrone oder den Türmen befestigt, sogenannte Hurden. Durch sie konnten die Verteidiger direkt auf die Feinde unterhalb der Mauern schießen, Steine werfen oder kochend heiße Flüssigkeiten auf sie gießen, während sie selber geschützt waren. Felle auf den Dächern des Wehrgangs wurden nass gehalten, damit sie kein Feuer fingen. Brüstungen aus Stein konnten über Toren oder anderen Schlüsselpositionen gebaut werden. Um den Höhenvorteil der Mauern zu verstärken, konnte ein Graben an ihrem Fuß entlang rund um die Burg ausgehoben werden. Wenn es möglich war, wurde der Graben mit Wasser gefüllt, sodass ein Wassergraben entstehen konnte. Sowohl einfache Burggräben als auch Wassergräben erschwerten direkte Angriffe gegen die Burgmauern. Männer in Rüstung liefen Gefahr zu ertrinken, selbst wenn sie in relativ seichtes Wasser fielen. Wassergräben machten es schwierig, die Mauern einer Burg zu untergraben, da die Gefahr bestand, dass der Stollengang beim Bau einstürzte und die Männer ertranken. In manchen Fällen mussten die Angreifer zunächst den Wassergraben trockenlegen, bevor sie mit ihrem Angriff beginnen konnten. Anschließend musste der Graben dann an manchen Stellen wieder zugeschüttet werden, damit Belagerungstürme oder Leitern gegen die Mauern gestellt werden konnten. Zugbrücken über einfache Burg- oder Wassergräben ermöglichten es den Burgbewohnern, die Burg zu verlassen und zurückzukehren, wann immer dies erforderlich war. In Zeiten der Gefahr wurde die Zugbrücke hochgezogen, sodass der Graben die Burgmauern wieder vollständig umgab und diese schützte. Die Brücken wurden über einen Mechanismus hochgezogen, der sich im Innern der Burg befand und streng bewacht wurde. Ein Fallgatter war ein schweres Gitter, das vor einem Burgtor herabgelassen werden konnte, um den Zugang zur Burg zu versperren. Das Tor befand sich innerhalb eines Torhauses, einem der stärksten Punkte in der Befestigungsanlage. Der Durchgang zur Burg konnte durch eine Art Tunnel im Torhaus führen und wurde von einem oder mehreren Fallgattern in der Mitte oder an den beiden Enden abgesperrt. Der Kurbelmechanismus für das Fallgatter befand sich im oberen Teil des Torhauses und wurde strengstens überwacht. Das Fallgatter war meist ein Gitter aus massivem Holz und Eisenstäben. Verteidiger sowie Angreifer konnten durch das Gatter schießen oder stechen. Eine stark befestigte Burg hatte sowohl ein Außen- als auch ein Innentor. Zwischen beiden Toren befand sich ein ungeschützter, offener Bereich, der Zwinge. Dieser war von Mauern umgeben und als Falle für die Angreifer konstruiert, die durch das Außentor nach innen gelangt waren. Befanden sich die Angreifer innerhalb der Zwingermauern, so hatten sie nur die Wahl, durch das Außentor zurückzukehren oder sich den Weg durch das Innentor zu erkämpfen. In dieser Zeit waren sie jedoch ohne jeden Schutz, Pfeilen und anderen Geschossen ausgesetzt. In Friedenszeiten konnte eine relativ geringe Anzahl von Männern eine Burg bewachen. Nachts wurden die Zugbrücken hochgezogen und die Fallgatter herabgelassen, sodass das Burgtor versperrt war. Drohte jedoch ein Angriff, so war eine weitaus größere Truppe für den Schutz der Burg erforderlich. Gute Bogen- und Armbrustschützen wurden gebraucht, die von den Mauern und Türmen auf Gegner feuerten, die einen Angriff wagten oder versuchten, den Wassergraben trockenzulegen oder den Graben aufzufüllen. Jedes Opfer auf Seiten des Angreifers beeinträchtigte dessen Moral und Kampfstärke. Schwere Verluste durch Beschuss konnten den Gegner zur Aufgabe bringen. Gelang es den Angreifern, bis in den Nahkampf vorzurücken, so war eine starke Truppe von Schwertkämpfern erforderlich, um den Gegner aufzuhalten. Männer, die Steine werfen und heiße Flüssigkeit von der Brüstung herabschütten konnten, waren vonnöten. Außerdem mussten Männer da sein, die Schäden im Mauerwerk reparieren oder Brände löschen konnten, die durch Brandgeschosse verursacht worden waren. Eine aggressive Verteidigungsarmee versuchte Möglichkeiten zu finden, aus der Burg auszurücken, um die Belagerungsarmee zu überfallen. Ein schneller Ausfall, bei dem ein im Bau befindlicher Belagerungsturm oder Tribock niedergebrannt wurde, konnte einen Angriff hinauszögern und die Angriffsmoral des Gegners schwächen. In Notfällen wurden die Bauern aus dem Dorf einberufen, um bei der Verteidigung der Burg mitzuwirken. Obwohl sie nicht als Soldat ausgebildet waren und normalerweise nicht mit Bogen oder Schwert umzugehen wussten, konnten sie viele andere Aufgaben übernehmen. Und das, liebe HörerInnen, war's mit der heutigen Folge aus dem Geschichtsbuch. Es wird noch eine letzte Folge geben mit den restlichen Einträgen. In denen wird es dann um die Kriegsführung zur See und das Kriegswesen im Mittelalter gehen und welche Waffen es im Mittelalter gab. Und dann noch einmal ein gezielter Blick, den wir auf die verschiedenen Zeitalter werfen und da einzelne Elemente hervorheben. Ich hoffe, dass euch auch diese Folge des Geschichtsbuchs gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn ihr dieses Geschichtsbuchformat und auch unsere anderen Podcast-Formate anderen Interessierten empfehlen könnt und so dafür sorgt, dass auch ganz viele andere Menschen von uns erfahren. Und falls das hier aus irgendeinem Grund die erste Folge ist, die ihr bisher gehört habt, dann schaut in unseren Podcast-Feed. Dort findet ihr auch die ersten 3 Geschichtsbucheinträge. Und schaut auf unserer Website www.startthegamealready.de vorbei, um einen Einblick in unsere ganze andere Arbeit zu finden. Für heute war's das und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch.